dann wiederum habe ich relativ schnell festgestellt, dass das mich ja in meinem kreativen Wesen, aber auch intellektuell abholt und ich da ja all in gehen will. Du musst mit den ersten ein, zwei Fragen, ein, zwei Blicken, ein, zwei Körpersprachaspekten des Gastes erkennen, wer er ist, was er ist und was er will und wohin er will und wie er will. Und dann musst du natürlich auch, und das ist der Gastronomie dann nochmal quasi das nächste Level zum Sport, musst du das natürlich auch richtig moderieren, weil du schauen musst, dass das Gefüge an deiner Bar schön ist. Wir müssen da ein bisschen was transportieren. Wir müssen den Leuten ein bisschen zeigen, was, wie toll dieses Berufsfeld sein kann. Und es ist wunderbar. Also es ist, ich bin verliebt. So schön ist es.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode von Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Eckehard Ecki Bey. Er ist Barkeeper, Gastgeber und Gründer des Cocktail X Festivals in München, einem Format, das weit mehr ist als nur eine Veranstaltung rund um Cocktails. Ecki lebt Barkultur in all ihren Facetten, als Raum für Begegnung, als kreatives Handwerk und als Plattform für echten Austausch. In der Oribar im Mandarin Oriental München sorgt er dafür, dass Menschen nicht nur gut trinken, sondern sich gesehen und verstanden fühlen. Ich wollte von ihm wissen, was eine gute Bar heute wirklich ausmacht, wie sich die Münchner Barkultur in den letzten Jahren entwickelt hat und warum es sich lohnt, einem Cocktail wieder mehr Bedeutung zu geben. Natürlich haben wir auch über das Cocktail X Festival gesprochen, über seine Idee, seinen Anspruch und darüber, wie man eine ganze Stadt zum Glänzen bringt. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Ecki, ich freue mich sehr, dass wir uns heute auch endlich mal hier treffen können und nicht nur an den diversen Barlokalitäten, an denen du so unterwegs bist und den Veranstaltungen, die du so machst, über die wir alle sprechen können, sondern heute mal hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Daniel, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon sehr.
Ja, was dich ja tatsächlich so ein bisschen auszeichnet, ist diese wahnsinnige Leidenschaft für Barkultur, für das auch zeigen, was Barkultur und was eine Bar überhaupt so kann und warum das überhaupt wichtig ist, dass die da ist, warum es auch warum so eine Vielfalt in einer Stadt wie München gerade auch so wichtig ist und warum man die auch mal zeigen muss. Aber wenn wir mal ganz von vorne anfangen, wie bist du denn eigentlich hinter dem Bartresen ursprünglich gelandet?
Okay, ja, ich würde ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob das eine interessante Geschichte ist, aber es ist auf jeden Fall, ja, damit man so ein bisschen meine Motivation versteht und den Weg, den ich eingeschlagen habe, kurz ausgeholt. Ich habe nach der Schule viel Sport, Leistungssport gemacht, bin dann in der Schweiz gelandet und habe bei einem Unternehmen gearbeitet, die haben Keramikimplantate für die Zähne hergestellt und habe dort anderthalb Jahre sehr viel gearbeitet. Es war noch ein junges Unternehmen, damals 16 Mitarbeiter und die Tage waren immer sehr, sehr lang und gingen von 8 Uhr bis manchmal 22 Uhr, manchmal 23 Uhr. Und ich habe in der gleichen Zeit in einer WG in Konstanz gewohnt, bei Freunden. Und wir haben, oder beziehungsweise was ich da so mitbekommen habe, dadurch, dass das Studienzeit war, so zwischen 20, 21 Jahre, waren die immer nach dem Studium am See, am Bodensee oder haben gefeiert. Und da gab es am Montagabend immer ein Programm, da gab es am Donnerstagabend immer ein Programm. Und ich war meiner Arbeit treu und habe immer sehr, sehr viel und sehr lange gearbeitet und habe, ich würde jetzt mal sagen, dieses Studentenleben, das Ausgehleben nie wirklich mitgenommen. obwohl es mir sehr nahe liegt, weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne mit Leuten unterwegs ist oder sich mit Leuten trifft und da auch seine Energie rauszieht. Mir hat aber auch die Arbeit gleichzeitig sehr gut gefallen. Und es gab einen Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung für mich treffen musste, diesen Weg des vielen Arbeitens auszuweichen und mich eventuell doch noch wieder Richtung Studium zu orientieren oder irgendwas anderes zu machen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich hör da mit meinem Job auf. Und an demselben Tag, wo ich das mit meinem damaligen Chef besprochen habe ich eine Nachricht von einem besten Freund aus der Schule, den ich schon seit der ersten Klasse kenne, bekommen, die ging, glaube ich, irgendwie so in dem Freunde-Chat ging, hey Jungs, jemand Lust nach München zu ziehen, ein WG-Zimmer wird frei. Und das waren keine 20 Minuten nach dem Gespräch mit meinem damaligen Chef. Und ich habe das als Zeichen gesehen. Ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt nach München. Es ist sehr egal. Und ja, rückblickend, die Arbeit dort, die war fantastisch in der Schweiz. Ich habe, glaube ich, in den anderthalb Jahren mehr gelernt als in 14 Jahren Schule. Und ich sage 14 Jahre Schule, weil es 14 Jahre waren. Und es war eine fantastische Zeit und die war so unfassbar wertvoll für meinen weiteren Lebensweg, den ich jetzt gehe, von meiner Entwicklung her. Jedenfalls bin ich dann nach München gegangen und war ein bisschen orientierungslos. Ich habe mich aber auf ein, zwei Studiengänge beworben. Und in dem Sommer, ich bin, glaube ich, im Mai nach München gegangen und im September wäre dann das Studium angefangen. Und in dem Sommer habe ich sag jetzt mal, München aufgesogen. Ich komme von einem kleinen Dorf und dann bin ich in die große Stadt gekommen. Und dadurch, dass montags, dienstags, mittwochs jederzeit Programme gab, war das für mich natürlich auch irgendwie ein Anreiz, diesen Ausnahmezustand mitzunehmen. Und ich musste relativ schnell erkennen, dass das unglaublich viel Spaß macht, dieses Nachtleben. Und dass man unfassbar tolle Menschen kennenlernt und eine schöne Zeit hat, dass viele Locations schnell zu einem Ort der Konvivialität werden. Und das sind so die Sachen, die ich liebe, Kultur. Also ob das jetzt ein DJ ist, der tolle Musik spielt oder eine Liveband oder tolle Gespräche an der Bar oder hektische Gespräche auf dem Flur eines Clubs. Es war für mich einfach spannend. Und ich habe in der Schweiz davor gearbeitet, aber dann musste ich natürlich, da habe ich natürlich Geld verdient. Und das Konto wurde aber auch immer mehr, immer leerer und leerer, weil wir ja immer noch in München sind. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das mir so Spaß macht und da ich in der Zwischenzeit eine Absage vom Studium bekommen habe, dann muss ich doch bestimmt auch die Möglichkeit haben, in dieser Nacht Geld zu verdienen. Und es war dann der Fall, dass ich über eine Freundin die Möglichkeit hatte, damals in der Rumors Bar vorsprechen zu dürfen. Das war mein Geburtstag, da erinnere ich mich noch genau dran. Da habe ich vorgesprochen beim Johannes Möhring, der jetzt die Scharlatan Bar in München hat. Und habe ihm relativ schnell zu verstehen gegeben, dass ich die Nacht liebe, dass ich aus dem Leistungssport komme und dass ich aber von Getränken nichts weiß. Also ich weiß, dass Wasser aus einer Quelle kommt, entspringt, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Und relativ schnell wurde klar, okay, ich darf dort arbeiten und darf das mitnehmen. Und zur damaligen Zeit war das Rumors Bar Team, ich würde sagen, die Creme de la Creme deutschsprachiger Bartender. Also da waren wirklich tolle Menschen von Dietmar Petri über Freddy Knöll, der jetzt im Ching Ching Hamburg ist, bis hin zu Gabriel Pötschke und viele weitere, die wirklich unfassbar viel Ahnung vom Thema Bar hatten. Und dann wiederum habe ich relativ schnell festgestellt, dass das mich in meinem kreativen Wesen, aber auch intellektuell abholt und ich da all in gehen will. Ja. So, das war so ein bisschen den Unfall, den ich hatte, hinter den Bartresen zu landen.
Genau. Wo fängt man denn da inhaltlich an, wenn man keine Ahnung hat? Also wenn du sagst, davor wusstest du vor allem, wo Wasser herkommt. Aber wo hast du denn da inhaltlich angefangen? Ist das dann wirklich das Mixen? Sind es die überhaupt erstmal die Zutaten? Ist es dann eher vielleicht sowas wie Wein? Oder wo legt man denn da los?
Ja, die harte Realität sieht anders aus. Von den benannten Sachen, die du gesagt hast, war nichts dabei. Es ging um Gläser einräumen und Gläser spülen. Aber da gibt's auch Regeln und da gibt's auch Wege oder beziehungsweise Schritte, die es zu beachten gilt. Und vor allem, wenn man nicht aus der Branche kommt, gibt es Sachen, ob man jetzt wie man die Gläser poliert oder mit welcher Gradtemperatur man die Gläser überhaupt erst in den Kühlschrank reinräumen darf. Klar, die meisten sind logisch. logische Prozesse, die man sich nicht aneignen muss. Aber ich würde sagen, wo fängt man an? Ich kann mich noch an die ersten Tage erinnern, wo ich mit den Bartendern, die dort waren, weil ich unfassbares Interesse hatte und meine Augen immer gefunkelt haben, hatten die Kollegen von mir auch unfassbar viel Spaß, ja, mir Sachen zu erklären. Und dann ging es um den Wodka und dann ging es um den Gin und dann ging es um den Whisky. Und das alles habe ich aufgesogen, habe ich mitgenommen und damit habe ich mich dann beschäftigt. War gut, ja.
Und wann hast du dann angefangen, wirklich mal selber Sachen zu mixen? Also gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist auch mal gut mit Gläserspülen, jetzt will ich aber auch mal quasi ran an den Gast und da auch wirklich mal selber was machen?
Also ich glaube, ich war relativ früh am Gast dran, selber. Und was selber zu mixen, ich glaube, im Rumors hatte ich zwei Vorteile. Einmal war das die moderne Schule. Da ging es nicht darum, dass du jetzt erstmal anderthalb Jahre dir den Arsch abarbeitest und schaust, dass du polieren kannst, Gläser einräumen kannst und so weiter. Sondern da ging es darum, wer Interesse hat, wer funkelt, der kann auch direkt den nächsten Schritt gehen. Also sprich, beim Gast war ich relativ früh und dann gab es noch die Tagsüberschichten, wo man selber noch ausprobieren konnte. Also die Prep-Schichten, die Vorbereitungsschichten. Und dann konnte ich da auch innerhalb der ersten 3-4 Wochen schon mal starten. So die ersten Sachen wie, ja, hält man eine Eisschaufel oder wie schenkt man Champagner richtig ein? Und probiert ihn dann auch.
Wir haben uns ja dann irgendwann an einer deiner aktuellen Wirkungsstätten kennengelernt, nämlich der Ori Bar im Mandarin Oriental hier in München. Und was mir jetzt mal unabhängig davon, dass ihr da echt ganz gute Drinks habt, bei dir ganz schnell aufgefallen ist, dass du so ein Talent dafür hast, relativ schnell zu merken, was sitzt da für ein Gast vor mir, wie tickt der, will der eher in Ruhe gelassen werden und seinen Drink haben, will der eher in eine Konversation verwickelt werden, will der eher vielleicht sogar mit anderen vernetzt werden, weil er alleine da ist, oder ist es eine Gruppe, die einen Geburtstag feiert, ist es eher ein Geschäftsmeeting, wie auch immer. Also da so ein Gespür dafür zu haben, wie man richtig mit den Leuten umgeht und wie man dann auch auf diese Leute reagiert. Wann kam denn dieses Gespür irgendwann bei dir so raus, dass du gemerkt hast, okay, irgendwie habe ich da vielleicht auch ein Talent dafür?
Ich glaube, da müssen wir vor der Gastronomie ansetzen. Für mich war es ein Privileg, auf eine Waldorfschule zu gehen. Ich glaube, da habe ich sehr viele Social Skills mitnehmen können. Und ich war früher Leistungssport. Ich war im Volleyball und habe dort trainiert und habe schon relativ schnell angefangen, Trainer zu sein. Ich glaube, ich war mit 16 schon Trainer von Jugendmannschaften, so 8-9-Jährigen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, wie du das anmoderierst, wie du mit den Menschen umgehst, wie du mit denen redest. Und du willst beim Sport willst du immer das meiste aus deinen, ich sag jetzt mal Kids, weil es junge Menschen waren, rauszuholen. Viele sagen immer, Sport muss Spaß machen. Und ich sage immer, ja, wenn die Leistung da ist, dann macht Sport Spaß. Aber wenn du jedes Wochenende auf den Mund fällst, dann macht es keinen Spaß. Deswegen hatte ich einen großen Antrieb darin, jedes Kind, jedes Training zu verbessern. Es war für mich ein Anspruch immer da, wenn das Kind die Trainingshalle verlässt, dann muss es das Gefühl haben, weil ich selber auch das Gefühl hatte durch den Trainer, den ich davor hatte, besser geworden zu sein. Und dann musste ich mir die Skills aneignen. Dann musste ich wissen, wie rede ich mit wem. Und jedes Kind ist unterschiedlich. Das eine ist unfassbar sensibel, mit dem anderen kannst du mit einem ordentlich harten Ton autoritär umgehen. Und ich glaube, da habe ich so einen kleinen Werkzeugkasten schon mal aufbauen dürfen und können. Und dann im Bargeschehen habe ich das einfach nur übernommen. Und das ist Gastgebertum. Du musst mit den ersten ein, zwei Fragen, ein, zwei Blicken, ein, zwei Körpersprachaspekten des Gastes erkennen, wer er ist, was er ist und was er will und wohin er will und wie er will. Und dann musst du natürlich auch, und das ist der Gastronomie dann nochmal quasi das nächste Level zum Sport, musst du das natürlich auch richtig moderieren, weil du schauen musst, dass das Gefüge an deiner Bar schön ist. Und es gibt ja nichts Schöneres, wenn sich Menschen kennenlernen. Und wir hatten vorhin davon gesprochen, wo hast du denn schon Orte, wo du flexibel Menschen kennenlernen willst und Menschen kennenlernen kannst, Kontakte neu knüpfen oder Kontakte pflegen und ausbauen kannst? Und das ist die Gastronomie. Und Wir bieten dafür einen Nährboden und sind auch in der Verantwortung, den Gästen, die kommen, nicht nur unser Produkt, das, was dann in meinem Fall der Cocktail ist, toll anzubieten, sondern auch eine Räumlichkeit anzubieten, in der sie sich wohlfühlen und Menschen kennenlernen. Ja, sowas hätte ich gesagt. Das also schon früher kam auf jeden Fall.
Es gibt ja Bars, die sind, was die Crew angeht, sozusagen eher sehr homogen, wo die Leute alle irgendwie sehr ähnlich ticken und sich auch ähnlich verhalten und irgendwie auch ähnlich auftreten. Und gerade bei euch in der Ori-Bar habe ich immer das Gefühl, ihr habt sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die auch im positivsten Sinne mal ein bisschen kantiger hier und da sind und in verschiedenste Richtungen gehen. Gehört das ein Stück weit auch zum Konzept und wie wählt ihr da diese Rollen, die diese Menschen dann an dem jeweiligen Abend spielen, dann auch irgendwo aus?
Ja, spannende Frage. Ich würde gar nicht sagen, dass wir so unterschiedlich sind. Wir sind natürlich unterschiedlich. Das Schöne in der Ori-Bar ist, und das muss ich auch immer wieder betonen, wir sind eine große Familie und verstehen uns alle sehr gut und haben ein sehr förderndes Management, das sich darum kümmert, dass jeder das umsetzen kann und darf, was er möchte. Und ich kann mich an eines der ersten Gespräche erinnern mit dem Management, wo es hieß, Ecki, wenn du eine Idee hast, komm damit auf uns zu. Und es war für mich mindblowing, das war super. Und das ist, ja, um wieder aufs Thema zurückzukommen, ich glaube, wir sind unterschiedlich und es ist auch ein unfassbar schwieriger Job und es ist auch ein unfassbar hartes Berufsfeld da durchzuhalten. Wir haben ein Gästepublikum, das anspruchsvoll ist, sehr anspruchsvoll, was schön sein kann, was aber auch natürlich viel Schweiß treiben kann. Und ich glaube, auch da wieder ist das Management dafür verantwortlich, die Leute so einzusetzen, wie sie am besten funktionieren. Und das hat damals der Chris Schmidt-Sanchez, guter Freund von uns beiden, ganz gut gemacht, indem er 6 verschiedene Bereiche aufgestellt hat und jeder hatte sozusagen einen Bereich, in dem er spielt und spielen darf und sich darum kümmern darf. Und die Bereiche waren sozusagen am Anfang nach den Qualitäten der jeweiligen Mitarbeitern zugeordnet und haben sich dann aber trotzdem geändert, damit man sich eben weiterentwickelt. Und ja, ich glaube, das gehört nicht zum Konzept, dass es unterschiedliche Menschen sind. Ich glaube aber, dass es schön ist, dass es unterschiedlich oder beziehungsweise, dass es ja so von alleine passiert, dass unterschiedliche Menschen sind. Ja.
Diese Vielfalt auch an verschiedenen Bars und verschiedenen, ja, ich würde mal sagen, Bartypen oder Barkategorien haben wir ja gerade auch hier in München. Also wir sind jetzt vielleicht nicht die Stadt mit der besten Clubkultur. Da scheiden sich die Geister, also ich finde zumindest nicht. Aber dafür haben wir eine sehr, sehr gute Barkultur und wir haben Bars in allen Größen, wir haben Bars in quasi allen Preisklassen, wir haben von Stammgästebars bis hin zu Touristenbars und allem, was dazwischen liegt, Bars für junge Menschen, Bars für ältere Menschen, komplett gemischte Bars. Also wir haben wirklich eine wahnsinnig große Vielfalt und wir haben auch eine, würde ich sagen, wahnsinnig gute Qualität an Bars hier in München. Also gerade wenn es auch um wirklich anspruchsvolle Cocktails geht, wenn es um auch Eigenkreationen geht. Wir haben ganz viele Bars, die wirklich ganz viele Drinks machen, die auch dort entwickelt worden sind. Also gerade auch die Ori-Bar ist ja ein gutes Beispiel dafür. Was glaubst du denn, was zeichnet München da so aus? Also warum ist diese Vielfalt gerade in München auch so groß?
Also du hast natürlich absolut recht. Wir in München haben wirklich eine ordentliche Dichte an tollen Bars und der Schlüssel dafür sind die Personen, die dahinter arbeiten, die in diesen Bars arbeiten. Also wir haben wirklich viele Bartender und viele Leute in der Gastronomie, die wirklich tagtäglich Gas geben und arbeiten und alles geben, um das perfekte Produkt am Ende des Tages an den Gast zu geben und herzustellen. Und ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Wir haben auch eine starke Industrie, die uns da unterstützt, weil wir sind nun mal eine größere Stadt. Wir haben ein kaufkräftiges Publikum. Sprich, die Industrie entwickelt mehr oder beziehungsweise investiert mehr. Dann profitieren wir von der Lage. Wir sind die nördlichste Stadt Italiens. So, da gibt es eine schöne, ja, ich sage jetzt mal lockere Atmosphäre, was die Trinkkultur angeht. Dann haben wir noch das Oktoberfest. Das bedeutet Gastronomie pur, ja, Gastgebertum pur. Dann haben wir Charles Schumann der seit geraumer Zeit Barkultur lebt und unseren Beruf verändert hat weltweit. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch viele Menschen, die von ihm gelernt haben, die jetzt das Wissen weitertragen. Und es geht jetzt in die nächsten Generationen über. Und wir müssen aber aufpassen, glaube ich, weil der Beruf des Gastgebers stirbt aus. Und Grund dafür ist, oder wenn du auf eine Person der Generation Z jetzt stößt und dir sagst, hey, an Weihnachten wirst du nicht arbeiten und an Silvester kannst du den Glas Champagner auch nicht mit deinen Freunden anstoßen, dann sagt die Person sich auch, ja gut, also der Gastronomie muss ich jetzt nicht arbeiten. Das ist allerdings nicht das Problem der Generation Z, sondern das ist unser Problem. Wir müssen da ein bisschen was transportieren, wir müssen den Leuten ein bisschen zeigen, wie toll dieses Berufsfeld sein kann. Und es ist wunderbar. Also ich bin verliebt, so schön ist es. Und ja, ich glaube, München hat auch das, um dann die Frage abzuschließen, eine unfassbar schöne Community. Wir sind sehr eng zusammen und tauschen uns aus, entwickeln neue Ideen, sind füreinander da, wenn es hart auf hart kommt. Corona hat es uns gezeigt und wir haben das Beste draus genommen und haben, glaube ich, uns gegenseitig gesagt, gut, wenn von oben oder vom staatlichen Apparat da jetzt nicht so viel Unterstützung kommt, dann stecken wir oder arbeiten wir halt enger zusammen. Und ich glaube, das ist ein positiver Aspekt, der eben dazu beiträgt, dass München eine Dichte an wirklich tollen Bars hat.
Genau aus dieser Vielfalt heraus, die wir ja haben und auch aus diesem engen Zusammensein, diesem sich gegenseitig auch irgendwie supporten, hast du ja dann auch irgendwann die Idee des Cocktail X Festivals entwickelt. Kannst du uns vielleicht da mal nochmal kurz abholen und ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
Ja, ich war in 2019 hatte ich die Möglichkeit in London mein Beruf sozusagen zu vertiefen und da nochmal einiges zu lernen. Und damals gab es dort ein Pur-Symposium, hieß das. Wurde organisiert von den bekanntesten Bartendern in London, sprich, dann war ich sofort alarmiert und wollte dort unbedingt hingehen und wollte dort unbedingt teil sein und das Ganze mir mal anhören. Und ich glaube, die hatten damals irgendwie 10 Speaker eingeladen und hatten so ein bisschen unterschiedliche Bereiche der Gastronomie beleuchtet mit diesen Speakern. Und dann gab es 2 Speaker, Henna und Chioban, die haben über die London Cocktail Week gesprochen und das hat mich jetzt nicht irgendwie krass ergriffen, aber es war irgendwie immer in meinem Kopf und wollte nicht gehen. Und das Schöne an diesem ganzen Talk war, die haben gezeigt, was sie geschafft haben. Die haben die London Cocktail Week und die Cocktail Weeks, die es weltweit gibt, erst ins Leben gerufen. Also das waren die Beginner, sage ich jetzt mal, damals vor 18, 19 Jahren. Und die haben so ein bisschen dargestellt, was passiert ist mit der Stadt in dieser Zeit. Und das hat mich so begeistert. Und dann war für mich irgendwann klar, dass ich wieder zurück nach München gehe. Und dann saß ich im Flieger von London in die Schweiz, nach Zürich, um an Bodensee zu gehen, wo meine Heimat ist. Und dann wusste ich, okay, ich gehe nach München, ich mache Bar, klar, natürlich. Es macht mir unfassbar viel Spaß und das möchte ich weiterhin machen. Aber so ein Gemeinschaftsprojekt mit der ganzen Stadt wäre doch auch was Schönes. Und dann habe ich es aber wieder vergessen und dann kam die Pandemie und dann hatte ich sehr viel Zeit nachzudenken und sehr viel Möglichkeiten, Gespräche zu führen mit anderen Bars, mit Menschen, die Ideen supporten und für Ideen offen sind. Und mir war aber relativ schnell bewusst, dass ich jetzt keine klassische Cocktail Week in dem Sinne machen möchte. Eine klassische Cocktail Week ist im Grunde genommen, du kaufst dir ein Wristband und kannst in allen teilnehmenden Bars für einen besonderen Preis diesen Drink nehmen. Sondern ich wollte dem Ganzen noch mal ein bisschen tiefer gehen und habe mir überlegt, warum sollte man sowas in München machen? So. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in den letzten 15 Jahren die Barwelt und das, was im Glas passiert, sage ich jetzt mal, sich extrem gebessert hat oder da extrem viel passiert ist. Ob das jetzt die Zugänglichkeit ist von verschiedenen Geschmäckern durch den Online-Handel oder ob das die Zugänglichkeit ist von verschiedenen Informationen, auch durch Internet. Oder ob das die ganzen Kochtechniken sind, die wir jetzt von der Küche übernommen haben als Barbranche und so weiter. Und dabei ist mir dann ebenfalls aufgefallen, dass der Gast davon noch nicht so viel mitbekommen hat. Also da ist ein kleiner Bruch in der Matrix und der Gast ist noch nicht so weit. Und wir müssen uns aber jeden Tag auch dafür rechtfertigen, warum Whisky Sour 14 Euro kostet oder 16 Euro mittlerweile. Und bei Signature Cocktails ist es meistens so, dass die nochmal einen Tick mehr kosten. Und deswegen war die Überlegung die, dem Thema Cocktail Week noch ein bisschen Transparenz zu geben. Und dann haben wir ein Konzept entworfen, das ja relativ viele Bars begeistert haben und gesagt haben, das ist doch schön. Und zwar haben wir Cocktailbücher im ersten Jahr, Cocktail X, verkauft. Das Lustige an diesen Cocktailbüchern allerdings war im ersten Jahr, dass die keine Rezepte drin hatten, sondern eine Aussparung für einen Platzhalter. Jede Bar war auf einer Doppelseite vorgestellt, hatte aber kein Rezept drin. Und dieses Rezept konnte man sich dann in Stickerform in allen Bars holen und bekam dafür gleichzeitig den Signature-Cocktail der jeweiligen Bar. Somit hatte der Gast die Möglichkeit, die Rezepte zu sehen und so langsam sein Grundwissen über die Getränke an sich aufzubauen. Und das haben wir dann einfach weitergemacht, weil es funktioniert hat und weil es Spaß gemacht hat. Und dieser, ich nenne ihn Panini-Effekt, ist ausgebrochen. Die Leute wollten unbedingt mehr und die wollten unbedingt noch mehr Drinks probieren und noch mehr Wissen erhalten. Und das ist ja das Schöne. Ein unfassbar toller, analoger Freizeitwert, so, den wir geschaffen haben. Eine tolle Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Aus dem allerersten Jahr hat eine Bar angerufen, es waren 2 Stunden Festival, hat eine Bar angerufen und gesagt, ja, sag mal, Ecki, das ist ja fantastisch, also ganz, ganz viel los, aber könntest du uns Gläser vorbeibringen? Und dann ich so, ja, kein Problem, ich finde für euch welche. Bin jetzt zur Bar gelaufen und bin reingelaufen und dann kamen mir 2 ältere Menschen entgegen. Und die hatten, damals war das Buch gelb, die hatten dieses gelbe Buch in der Hand. Und dann ich so, warte mal, nee, das kann nicht sein. Leg die Gläser ab und hab die auf der Treppe getroffen. Leg die Gläser ab und hab die angehalten. Also ich hab mir gesagt, ich nehme es mir jetzt mal raus, diese 5 Minuten oder 3 Minuten, einfach mal ein Feedback zu bekommen. Das war das allererste Feedback des allerersten Festivals. Und hab die Gläser weggelegt, hab gefragt, sag mal, hab natürlich so getan, als wenn ich das nicht wüsste. Was habt ihr denn da in der Hand? Und was macht ihr? Und dann die so, ja, das ist ein Cocktailfestival in München und wir gehen von Bar zu Bar. Es ist sehr spannend und wir haben endlich mal die Möglichkeit, die Stadt noch näher kennenzulernen. Wir wohnen zwar hier schon seit 80 Jahren, aber das ist ein ganz schönes Ding. Und dann hat sich auch direkt ergeben, wie alt die Menschen waren. Es waren 81 und 79 waren die Herrschaften. Und das war für mich so schön, das schönste Feedback, das ich wahrscheinlich bis heute hatte. Und es ist für alle da und es begeistert die Menschen und es begeistert die Stadt und es entwickelt den Gast und somit natürlich am Ende des Tages auch den Gastgeber. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben das Thema Transparenz ja dann natürlich noch weiter ausgebaut mit einer App und so weiter. Genau. Und so kam das dazu und ja, ist schön oder macht Spaß. Ja.
Ihr macht es ja dieses Jahr wieder. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen was zu den Dimensionen dieses Festivals erzählen? Also mit wie vielen Bars plant ihr dieses Jahr? Wie viele machen mit? Was gibt es vielleicht auch noch an Rahmenprogramm? Und mit wie vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen rechnet ihr denn?
Ja, also das Festival hat 45 Bars. Und wir hatten im ersten Jahr 32, sind jetzt bei 45 und hatten im ersten Jahr, glaube ich, 2 Key-Veranstaltungen und dieses Jahr sind es 13 Key-Veranstaltungen, die wir noch zusätzlich als Programm planen, von Workshops für Anfänger bis Workshops zu Fortgeschrittenen, bis zu einer Barshow mit Speakern, interdisziplinär und internationalen, über eine Isar-Floßfahrt, auf die ich mich sehr freue. Und die Besucherzahl es hat sich verdreifacht. Also wir werden so um die 3.000 bis 4.000 Besucher haben, das Ganze über 12 Tage hinweg. Und das sind so die diesjährigen Dimensionen. Schön oder beziehungsweise schön an diesem ganzen Programm oder die Key-Veranstaltungen, wo ich jetzt nicht am meisten Spaß, das ist ein bisschen gemein gegenüber den anderen Key-Veranstaltungen, aber Veranstaltungen, worauf ich mich sehr freue, ist zum Beispiel das Grand Opening mit Hennessy zusammen und Obvious im Kempinski 4 Jahreszeiten. Da werden wir ja in der gesamten Lobby des Kempinski Hotels eine große Feier machen. Da werden dort, wo jetzt aktuell die Leute einchecken, wird es Bars geben. Also sprich, es gibt 3 Check-In-Points. Die werden an dem Tag, an dem Abend outgesourced und da werden ja 6 der Münchner Bars arbeiten. Und darauf freue ich mich zum Beispiel sehr Ende April. Und Dann gibt es noch die Closing-Veranstaltung in der Uri-Bar, das für mich auch immer sehr spannend ist, allerdings nur für die Bartender in München. Das ist dann nicht für die Gäste, sondern das ist dann die Community-Veranstaltung am Ende. Gemeinsam mit Monkey Shoulder machen wir dann ja leckere Cocktails und es gibt auch noch eine große Überraschung, die ich und mein Partner Vincent noch vorbereiten. Und genau, das sind so die zwei, wo ich mich ganz besonders freue. Und alles drumherum wird auch auf jeden Fall spannend. Sehr, sehr spannend. Vor allem jetzt, wo ich darüber erzähle, fällt mir ein, dass es so viel Arbeit noch ist. Aber ist okay, ich mach's gerne. Also es reißt mich jeden Morgen aus dem Bett und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja.
Und die Zeit läuft.
Danke, mein Herzschlag geht direkt höher.
Jetzt, ich kenne das Problem, ja. Ich kenne das ja.
Ja, stimmt, du organisierst
das
auch.
Man denkt immer, man hat ganz viel Zeit und dann auf einmal ist es doch schon übernächste Woche so ungefähr.
Ja.
Also insofern, ich kenne das Problem.
Ja, nee. Ja, aber wir haben alles im Griff und das wird alles noch gut. Oder beziehungsweise ist schon alles mehr oder weniger abgearbeitet. Jetzt fällt nicht mehr so viel an, wie es die letzten 3 Monate war. Und ich glaube, so in 1-2 Wochen ist dann wirklich auch durch. So, weil dann kann ich auch nichts mehr machen. Und deswegen, ich glaube, die Planung geht jetzt ganz langsam dem Ende zu. Dann kommen so die ganzen Printdateien von Werbewende und so weiter, dass man da die Deadlines einhält und so weiter. Und auch die Sticker, die Gäste sich dann abholen dürfen in den Bars, die müssen noch gedruckt werden. In der Summe über 50.000. Ja, schauen wir mal.
Ich durfte ja, du hast die Barshow gerade schon ein bisschen mit angesprochen. Ich durfte ja da letztes Jahr auch Teil davon sein und ein kleines Interview auf der Bühne führen mit Rüdiger Lienhof von den Sportfreunden Stiller damals. Und ihr habt da ja auch wieder ganz viel geplant dieses Jahr. Was ist denn die Idee dahinter eigentlich?
Genau, so im ersten Jahr des Festivals war es so, dass viele internationale Bars auf einmal Interesse hatten zu kommen. Viele Menschen aus dem bayerischen Umland oder auch aus Deutschland, ja, die Interesse hatten, okay, was passiert da, wir wollen da teilnehmen. Deswegen haben wir ein kleines Format letztes Jahr gemacht, dieses Petit Symposium, bei dem wir gesagt haben, wir möchten gerne interdisziplinäre Speaker da haben. Wir möchten ein Speaker-Programm auf die Beine stellen, dass wir die Möglichkeit haben, da den Bartender zu inspirieren. Also während wir auf Transparenz für den Gast hinarbeiten, arbeiten wir auch auf Inspiration des Bartenders hin. Das kommt dadurch, dass wir der Meinung sind, dass die Bar ein unfassbar kreativer Bereich ist, wo die Menschen unfassbar kreativ arbeiten und arbeiten müssen. Und da ist es wichtig, dass man für Inspiration sorgt. Und anstatt ja viel fachspezifisch Informationen auszutauschen, kamen wir eben auf die Idee und auf auch, dass du und Rüdiger dort waren, was mich unfassbar gefreut hat. Du weißt warum. Und auch Dennis Aitken, Fußballschiedsrichter, Champions League-Finale, ja. Also, dass solche Leute aus ihrer Branche erzählen und ein Problem darstellen und wie sie es gelöst haben. Ich bin der Meinung, jeden Tag ist man Problemen ausgesetzt oder Herausforderungen ausgesetzt, die man lösen muss. Und da ist es nicht schlecht, ab und zu mal auf Menschen zu hören, die außerhalb unserer Bubble sind. Und das ist so ein Dennis Aitken Symbolbild dafür, ja. Also wenn ein Fußballspiel abgebrochen oder fertig ist, dann also das hatte er gut gesagt, dann ist die eine Mannschaft wird gefeiert, die andere, denen wird Beistand geleistet, aber am Ende des Tages ist immer der Schiedsrichter das Arschloch. Und egal wie gut er sein Spiel macht, egal wie gut er sein, es gibt ganz selten Menschen, die sagen, wow, gute Schiedsrichterleistung und so. Und wie gehst du mit Beschwerdemanagement in solchen Drucksituationen um? Und wenn jemand aus dem Bereich das mal erzählt, dann ist es doch klar, dass Bartender damit viel an oder Gastgeber damit viel anfangen können. Weil bei uns ist es auch so, dass wir in Drucksituationen sind, ja. Und dann schießen uns die Gäste rein und das ist sehr schön. Und es gibt auf einmal mit 2 Beschwerdehandlungen hast du noch im Griff. Aber wenn dann 5 auf einmal kommen, dann brauchst du einen klaren Kopf und musst eben auch ein bisschen über deinen Tellerrand hinausschauen können oder dahingehend inspiriert werden. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es richtig transportieren konnte, aber das ist so ein bisschen der Ansatz. So. Und da möchten wir ansetzen. Das ist so unser Punkt. Sagen wir, okay, da gehen wir auf interdisziplinäre Speaker. Allerdings haben wir dieses Jahr auch, und das ist sehr schön, brancheninterne Speaker. Ja, wir haben das SEST aus Seoul da, Südkorea, und die sind dieses Jahr gewählt worden zur nachhaltigsten Bar des Jahres weltweit. So. Und die können natürlich auch spannende Sachen erzählen, die für uns Bartender in Europa interessant sind. Und genau, so ein feiner Mix aus interdisziplinär und branchenintern, der uns ja die Möglichkeit gibt, uns inspirieren zu lassen. Auch dieses Jahr auch ein spannender Vortrag, ein Astrophysiker, der über ein Cocktailbuch berichtet oder beziehungsweise spricht. Aber den Cocktail gibt es nur im Buch Namen, und zwar The Cosmic Cocktail von Catherine Threes. Der wird darüber erzählen. Und das ist auch spannend so. Was passiert da? Was passiert im Weltall? Wie setzt sich unsere Welt überhaupt zusammen? Und ist uns eigentlich schon mal aufgefallen, dass unsere Herausforderungen tagtäglich aus der Milchstraße betrachtet so mini, mini, mini klein sind? Und das ist, glaube ich, genau das, was ich, also wenn ich Gast auf einer Barshow wäre, dann wäre das genau, wenn das Punkte, die ich gerne hören wollen würde. Und deswegen macht der Vincent und ich das einfach.
Dann sind wir da auf jeden Fall sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ich muss schon mal alle meine Termine für diese Tage streichen, damit ich dann irgendwie vielleicht auch am nächsten Tag ausschlafen kann. In jedem Fall, aber musst du uns noch mal kurz das genaue Datum verraten, damit diejenigen, die uns jetzt zuhören, das auch noch mal sich in ihre Kalender notieren können, wenn sie dann dabei sein wollen.
Ja, wichtig, 29.04. ist das Grand Opening im Kempinski. Und das Festival geht 12 Tage. Und die Barshow ist vom 5. bis zum 6. Mai. Startet allerdings mit Rahmenprogramm am 4. Mai schon mit spannenden Gastbartendern. Ich kann jetzt schon mal sagen, die beste Bar der Welt ist da. Aus Mexiko, Handshakes, Big Easy. Und dann haben wir noch das Tear and Elementary mit Alex Kratena in der Jahreszeitenbar im Kempinski zu Gast. Und genau, wer upgedatet bleiben will und wer wirklich wissen will, wann welche spannenden Sachen passieren, sollte auf jeden Fall ja auch einfach auf unserer Website oder auf unserem Instagram vorbeischauen.
Danke dir.
Sehr gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.